Wir haben diese Folge im Rahmen der Charity-Aktion Podcaston aufgenommen. Und was der Podcaston genau ist und mit wem wir überhaupt gesprochen haben, das erfahrt ihr jetzt. Und damit herzlich willkommen zu Papa erzählt aus der Musik. Hallo Papa.
Hallo mein Sohn.
Ja, wir haben es kurz am Anfang erwähnt, Podcaston. Was ist der Podcaston?
Erklär mal.
War klar. Okay. Genau, also Podcaston ist eine Aktion, die vor einigen Jahren ins Leben gerufen worden ist, wo die Idee ist, dass Podcasts ihre Reichweite nutzen und generell ihre Leidenschaft für die Erstellung von Content nutzen, um auf Organisationen aufmerksam zu machen, also auf gemeinnützige Organisationen. Und da haben wir gesagt, ja, klingt cool, machen wir mit, aber was machen wir? Und auf der Suche, weil uns klar war, okay, wir müssen irgendwas zum Thema Musik machen und dann Musikförderung, vor allem von Kindern und Jugendlichen, sind wir auf Zukunftsmusik e.V. gestoßen. Wer oder was Zukunftsmusik e.V. ist und was sie machen, das erklärt uns unser heutiger Gast, der Yannick.
Hallo.
Genau, hallo Yannick.
Hallo.
Wie geht's dir?
Ja, alles gut soweit. Vielen Dank. Und selbst?
Ja, auch. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie nervös bist du?
Ach, es geht eigentlich. Ich sag mal, so eine entspannte 5.
Okay, dann ist es bei mir eine 7.
Und bei mir ist eine 6.
Es ist tatsächlich unser erstes Mal, dass wir eine ganze Folge nur Interview haben, beziehungsweise nur ein Gespräch zu einem Thema haben. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt dadurch geehrt fühlst oder so, aber...
Sag mal, das freut uns als Zukunftsmusik e.V. auf jeden Fall.
Ja, dann fangen wir doch direkt da an. Also ich habe es eingangs kurz gesagt, die Frage schon in den Raum gestellt. Wer oder was ist eigentlich Zukunftsmusik e.V.?
Ja, Zukunftsmusik e.V. ist ein gemeinnütziger Verein aus Köln. Wir haben uns gegründet 2020, sind aber schon eigentlich seit 2017 aktiv. Und unser Fokus liegt auf der Förderung von musikalischer Bildung für sozial benachteiligte Kinder. Wie ist das Ganze entstanden? Also entstanden ist das Ganze aus einer Wohltätigkeitsaktion des Rotaract-Clubs in Köln. Rotaract ist eine junge Organisation von Rotary International. Ah ja. Und dort werden immer wieder ehrenamtliche Wohltätigkeitsaktivitäten unternommen. Und unser Initiator, der Bernhard, der hat von einer Pfandsammelaktion auf dem Rockfestival im Harz gelesen. Mhm. Und hatte gleichzeitig Kontakt zu Bernd Dix, dem Brookerville-Veranstalter. Und dann haben wir überlegt, okay, vielleicht können wir auf dem Brookerville auch Pfanddosen sammeln und dieses Geld dann eventuell für etwas Gutes nutzen und haben dann gesagt, wenn quasi Musik schon auf einem Festival das Hauptthema ist, dann wollen wir natürlich auch das Geld, was wir da sammeln, für musikalische Bildung nutzen und da natürlich dann am besten für welche, die sich das normalerweise nicht leisten können, also sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche.
Cool, okay. Das heißt also, ihr finanziert euch vor allem auch aus diesen Pfandsammelaktionen, wenn ich das richtig verstehe.
Exakt, richtig, genau. Also wir haben dann 2017 angefangen, ganz klein. Wir sind an dem Abreisetag von dem Festival, sind wir mit einem Sprinter zum Festival hingefahren, waren 8 bis 10 Leute und haben innerhalb von 3-4 Stunden den ganzen Transporter voll gehabt. Ja, sind dann zu einem Supermarkt gefahren, der schon vorher uns gesagt hat, dass wir das einfach so abgeben können. Das heißt, wir mussten nicht Dose für Dose in den Pfandautomaten stecken und hatten dann insgesamt 4.000 Dosen etwa, die wir gesammelt haben. Und das waren dann 1.000 Euro. Und da haben wir dann gesehen, boah, was haben wir eigentlich da für ein Potenzial? Und von da hin aufbauen ist das Ganze dann skaliert worden. Das heißt, wir haben in den Folgejahren enger mit Brookerville zusammenarbeiten können und haben dann unsere Helfer aufstocken können auf bestimmte Größen, haben dann nicht nur Abreisetag, sondern auch die ganze Zeit auf dem Campingplatz Gelände während des Festivals sammeln können. Ja, und so hat sich es eigentlich von Jahr zu Jahr ist es dann weiter gewachsen. Also ich sag mal, ein Jahr später, 2018, war noch ganz interessant. Da haben wir dann einen bekannten Landwirt angesprochen, ob er uns den Pfand wegtransportieren kann.
Also das heißt so richtig mit einem Traktor und hinten alles drauf oder was?
Exakt, er kam mit dem Traktor, ich glaube es waren sogar zwei Anhänger und dann einfach zack den Pfand drauf. Naja, und dann konnten wir halt nicht mehr zu einem Supermarkt fahren und wir sind zu einem Zählzentrum. Also so ein Zählzentrum ist auch typischerweise, da bringen auch die ganzen Supermärkte ihre Pfanddosen hin. Da kommt der Pfand in so riesige Anlagen und wird automatisch gezählt. Naja, von Weeze bis Viersen klingt erstmal nicht so weit, aber wenn man einen Traktor hat, den man nicht über die Autobahn fahren kann, hat das Ganze dann mal schnell 6 Stunden gedauert, bis unser Pfand dann dort angekommen ist und der nette Landwirt wieder auf seinem Hof war.
Ja, man stellt sich immer vor, so, ich weiß noch bei einer, nach so einer Silvesterfeier oder so, also beziehungsweise ich bin meistens mit Freunden über Silvester dann weg, über so ein paar Tage. Und da hatte ich dann auch schon mal so 2-3 Säcke mit Pfanddosen gehabt, wo es mir schon ein bisschen unangenehm war, die alle reinzuschmeißen in den Pfandautomaten, weil ich halt den ganzen Automat für einige Minuten halt blockiere und so. Ja, deshalb habe ich mich auch gefragt, wie ihr das mit den Mengen an Dosen macht. Aber macht Sinn, das direkt zu dem Zählzentrum zu bringen, ja.
Genau, es ist auch mittlerweile so, von Jahr zu Jahr konnten wir halt unsere Effektivität steigern und wir haben dann auch ab 2019 Penny als Logistikpartner gewinnen können.
Ah ja.
Penny baut auf dem Festival 2 Supermärkte auf. Das sind so wirklich riesige Supermärkte, die sie aufbauen und haben dementsprechend dort auch eine komplett große Logistik dahinter. Und für ihren eigenen Pfand nutzen sie so typische Abrollcontainer, die sie dahinstellen. So Abrollcontainer kennt man, sage ich mal, von so Wertstoffhöfen beispielsweise. Mhm. Da hat man so im Privatgebrauch mal Kontakt. Und diese Abrollcontainer können wir jetzt seit 2019 auch nutzen. Das heißt, wir sammeln unsere Dosen in unseren Säcken und geben sie dann dort in diese Container und die werden dann verblombt. Wir haben eine eigene, so eine eigene Nummer quasi, sodass unsere Pfandsäcke explizit uns zugeordnet werden können und dann landet alles im Zählzentrum wiederum und nach einigen Wochen erfahren wir dann, wie viel Pfand wir hatten.
Also der nette Landwirt macht das nicht mehr, sondern das macht jetzt Penny.
Exakt, genau.
Ich lese gerade jetzt vor, es waren es über 400.000 Dosen, das kann ich mir echt nicht vorstellen. Weil wenn bei uns in der Ecke Festivals sind, dann gibt es ja bloß noch diese Pappbecher.
Also es ist tatsächlich so, dass wir ja nicht auf dem Festivalgelände selber sammeln. Und da gibt es tatsächlich auch überwiegend Plastikbecher, Mehrweg-Pfand ist. Und wir sammeln explizit auf dem Campingplatzgelände. Darf halt kein Glas mitgenommen werden, sondern explizit nur Tetrapack und eben Dosen. Mhm. Und ja, die Festivalbesucher bringen dann teilweise für die erste Fuhre ihre eigenen Dosen schon von zu Hause mit. Und ab dem zweiten Tag, sage ich mal, gehen sie in diese Penny-Supermärkte, in diese beiden rein und kaufen dort dann die ganzen Dosen. Und über so ein Wochenende kommen über 1 Million Dosen dort in den Umlauf ungefähr. Und wie man sieht an den Zahlen von jetzt letztem Jahr 400.000 Dosen oder mehr als 400.000 Dosen, die wir jetzt gesammelt haben, landet ungefähr die Hälfte am Ende dann bei uns und für unseren Verein. Und vielleicht, um es mal ein bisschen, bisschen mehr vorstellbar zu machen, was bedeuten denn eigentlich 400.000 Dosen?
Also, kommen jetzt die Fußballfelder, oder?
Ja, die Fußballfelder. Also mit den Fußballfeldern ist es vielleicht etwas schwieriger. Aber ich habe eigentlich ein ganz gutes Beispiel anhand eines olympischen Schwimmbeckens. Also so ein olympisches Schwimmbecken ist eine 50 Meter Länge, 25 Meter breit, 2 Meter tief. Und da passen ungefähr diese 400.000 Dosen rein. Und ja, das, wenn man es umrechnet, 25 Cent pro Dose, dann kommt man ganz schnell auf die Zahl, dass wir bei über 100.000 Euro sind, die nur durch das Perucaville Festival dann an Spendengeldern reinkommen.
Ja, ist vor allem auch spannend, dieser Verhältnis oder dieses Verhältnis zu den Dosen, die generell zurückkommen, und dass ihr ja fast die Hälfte davon quasi dann für eure Aktion und so was habt, ist natürlich auch schon Wahnsinn.
Ja, es ist auch tatsächlich mittlerweile so, dass uns, ich sag mal, so ein Drittel der Camper kennt uns schon. Und wir dann halt noch natürlich neue überzeugen. Und dann gibt es auch immer welche, die nicht spenden wollen, was aber auch vollkommen in Ordnung ist. Wenn man sich einfach mal so vorstellt, vielleicht trinkt jemand am Tag 10 Dosen, dann sind das 2,50 Euro, die er dann spenden würde pro Tag. Die Leute sind 4 Tage da, 5 Tage da, es sind halt ungefähr ein Zehner, die die Leute dann damit spenden würden. Wenn man überlegt, wie viel Ausgaben man durch dieses Festival hat, also das Ticket allein, 250 Euro, die Anfahrt dorthin, das Camping-Equipment, die Ausgaben für Essen, für Trinken auf dem Festival selbst, da kommt man schnell mal auf irgendwie 400 Euro, die man nur für so ein Festival ausgibt. Und dann denken wir so, okay, wenn die Person dann am Ende 5 Euro, 10 Euro in Form von Dosen spendet, ist das eigentlich für jeden gut machbar und auch, ja, ich sag mal, ein ganz interessantes Motto, trinken und gleichzeitig etwas Gutes tun.
Ja, aber was habt ihr dann gemacht, als dann Corona gewesen ist und die ganzen Festivals nicht stattfinden konnten?
Ja, also während Corona oder gerade am Anfang von Corona war es natürlich super schwierig. Also Festival ist ausgefallen, dementsprechend unsere Einnahmequelle ausgefallen und unser Ziel ist es natürlich immer eine langjährige Förderung. Und wir hatten in der Zeit zum Glück noch nicht so viele Projekte. Es waren, glaube ich, so, ja, vielleicht um die 8 bis 10 Projekte, die wir bis 2020 gefördert haben. Und dann haben wir überlegt, was gibt's für Alternativen? Und dann haben wir Kontakt zu verschiedenen Supermärkten aufgenommen und gefragt, ob wir neben deren Pfandautomaten eine Pfandbonbox aufstellen dürfen. Und da hatten wir dann ungefähr, ja, es waren so 6 bis 8 Supermärkte, die dann mitgemacht haben und über die wir dann Pfandspenden in dieser Form bekommen haben. Zusätzlich haben wir uns mal umgeschaut, wie man ansonsten an Fördergelder rankommt und sind auf die Deutsche Postcode-Lotterie gestoßen und haben uns dort dann um eine Förderung beworben. Und haben da netterweise dann auch 30.000 Euro erhalten. Und dementsprechend mussten wir die Projekte ein bisschen zurückfahren, konnten aber trotzdem weiterhin fördern.
Ah ja, cool. Das heißt also, gut, dann war dann die Pandemie vorbei, ihr konntet wieder mit den Festivals anfangen. San Remo, hattest du gesagt, und Perucaville.
Genau, gibt es
noch weitere Festivals, wo ihr dabei seid?
Also San Remo kam dann nach Corona mit dazu.
Also kam nach Corona, okay.
Genau, San Remo kam auch erst nach Corona mit dazu. Das gibt es auch noch gar nicht so lange. Also wir sind quasi vom Entstehungszeitpunkt von San Remo direkt mit dabei. Weil es
San Remo ist auch Bernd Dix, ne?
Ja, exakt, genau. Ist derselbe Veranstalter, selbes Gelände, einfach ein bisschen kleiner und andere Musikrichtung. Ja. Und genau, das machen wir jetzt seit 3 Jahren. Ist auch schon eine interessante Summe, die da zusammenkommt. Also jetzt zum Beispiel letztes Jahr um die 27.000 Euro, die wir da dann ersammeln konnten. Und letztes Jahr haben wir mal mit 2 Pilotprojekten angefangen. Also wir waren einmal auf dem Green Juice Festival.
Wirklich?
In Bonn.
Ja, ja. Von dem Julian Reininger, ne?
Ja, genau, richtig.
Ja, cool.
Genau, und dann hatten wir eine Anfrage von einem kleinen Campingplatz, der zur Gamescom an den Rheinwiesen eröffnet wird.
Ja.
Und die haben auch gefragt, oder ich glaube, die hatten eigentlich eine andere Organisation, die hat das aber dann irgendwie kurzfristig abgesagt. Sie sind auf uns zugekommen, ob wir da auch sammeln möchten, haben das dann auch mitgemacht. Und ja, jetzt schauen wir mal dieses Jahr, ob wir die beiden mit ins Portfolio generell aufnehmen können. Ja.
Also die sind jeweils auf euch zugekommen?
Beim Green Juice ist es so, dass eine andere ehrenamtliche Helferin, die mal bei uns auf dem Perucaville war, die ist auf uns zugekommen, weil die selber auch schon als normaler Gast beim Green Juice Festival war.
Ah, ja.
Und sie meinte, hey, die Leute dürfen immer Wasserflaschen mitbringen. Mhm. Und das ist dann meistens natürlich in PET-Form. Mhm. Und wie wäre es denn, wenn wir diese Flaschen nicht vielleicht dort auch dann ja, einsammeln dürften? Mhm. Und so sind wir dann auf den Veranstalter zugegangen und haben nachgefragt, haben uns vorgestellt und dadurch ist das dann letztes Jahr das erste Mal entstanden. Noch wirklich super klein. Wir hatten 4 Helfer. Wir haben uns das erstmal alles angeschaut, wie das dort abläuft. Und ja, dieses Jahr würden wir es dann eventuell hochskalieren, wenn alles klappt.
Ah, cool. Aber ihr setzt ja wahrscheinlich nicht nur auf Pfand, oder nicht? Oder doch?
Tatsächlich war immer unser Fokus Pfand, muss man einfach so sagen. Mhm. Und alles Weitere, was jetzt dazugekommen ist in den letzten Jahren, ist mehr oder weniger ja so ein Bonus. Bisschen Zufall. Also wir werden mehr wahrgenommen, wir werden mehr gesehen, was wir natürlich super interessant finden. Und auf unserer Homepage kann man einfach klassisch Geld spenden. Es kommen aber auch immer mal wieder Anfragen von Kondolenzspenden nach Trauerfällen. Mhm. Das heißt, die Leute, die dort dann leider verstorben sind, hatten auch einen engen Bezug zur Musik und wünschen sich dann einfach, dass dann dieses Geld, was da zusammenkommt, dann uns zur Verfügung gestellt wird, wo wir natürlich auch sehr dankbar sind. Mhm. Dann gibt es ein, zwei kleinere Künstler oder auch einen Chor, die auf uns zugekommen sind, dass sie ein Benefizkonzert machen möchten und einen Teil ihrer Einnahmen dann spenden wollen. Und auch, ja, ich sag mal so ein, zwei Unternehmenskooperationen, die wir mittlerweile haben. Also als Beispiel wäre da EWI Einfach zu nennen, ist aus Köln ja ein Energieanbieter. Und die machen immer ganz witzige Sachen. Also die sind auch beispielsweise auf dem Perucaville Festival aktiv und bringen dort so eine energiebringende Tanzfläche. Die Idee ist, die Leute tanzen und die Energie, die dort gewonnen wird, wird dann in Gelder umgewandelt. Und das sind wiederum unsere Spendengelder. Und so hatten wir auch dieses Jahr die Möglichkeit, auf der 1Live Krone dabei zu sein. Dort stand eine sogenannte Boxbirne, die man vielleicht so von so einer Kirmes oder Jahrmarkt kennt, wo man so gegenboxt und auch sieht, wie stark man ist. Und auch diese Energie wurde dann wiederum in Geld umgewandelt. Und ja, so haben wir mittlerweile eigentlich eine breitere Diversität in der Einnahmequelle und haben dann natürlich auch mehr Planungssicherheit und weniger Abhängigkeit.
Ja, spannend. Papa, wenn du zwischen die Fragen hast, die darfst du auch
stellen. Nee, ich hätte eine Frage gehabt, aber die hast du schon beantwortet. Und zwar, was das bedeuten soll, die Boxbirne und energiebringende Tanzfläche. Aber das hast du ja gerade erklärt.
Ja, perfekt.
Aber okay, du hattest ja erklärt, dass natürlich der Gedanke gewesen ist, ihr sammelt das Geld bei Musikprojekten, also bei Musikveranstaltungen, also fließt es auch in Musik zurück quasi.
Ja.
Aber was gibt es da so eine besondere Motivation dahinter? Warum ist dann, also außerhalb von dieser ziemlich logischen Erklärung, so irgendwie in Bezug zu Musik, warum Musik?
Ja, also zum einen haben wir, die jetzt im Verein selber tätig sind, selber fast alle Bezug zur Musik gehabt und auch selber aus Erfahrung einfach mitbekommen, wie wichtig Musik ist. Und Musik hat man aus verschiedenen Studien, weiß man, dass es halt nicht nur das Musikalische an sich ist, sondern es erzeugt Emotionen, es fördert Kreativität, Menschen spielen meistens Musik nicht alleine, sondern in einer Gruppe. Es fördert den Teamgeist und unterstützt einfach auch geistige und soziale Entwicklung. Kann beispielsweise aber auch das Selbstbewusstsein stärken, indem man einfach mit Musik etwas ausdrücken kann, was man vielleicht normalerweise in normaler Wortform gar nicht so rüberbringen könnte.
Und was sind das so für Projekte, die ihr dann unterstützt?
Projekte, ja. Wir haben also mittlerweile über 30 Projekte, die wir fördern. Das ist einmal von klassischer musikalischer Ausbildung, bedeutet Instrumentalunterricht an Musikschulen, aber auch von uns selbst gegründete Musikmöglichkeiten bei Jugend- und Kinderzentren beispielsweise. Also wir haben selbst angefangen, Musiklehrer zu akquirieren, die dort dann speziell in Jugendzentren Musikunterricht geben. Dann haben wir auch in sogenannten Nachmittagsbetreuung, also OGS-Programme von normalen Grundschulen oder auch weiterführenden Schulen Workshops, Trommelworkshops beispielsweise. Wir haben Songwriting, Songproducing Projekte, wo gerade Kinder einfach, wie ich eben schon mal gesagt habe, das, was sie verarbeiten, musikalisch darstellen können und jetzt nicht nur irgendwie über Gespräche das machen müssen. Was da ganz interessant ist, es gibt einen Anbieter, der hat ein mobiles Tonstudio und das ist in Köln und der fährt dann immer zu bestimmten Brennpunktvierteln, steht dann dort abends später Nachmittag, früher Abend und da können dann einfach Kinder, Jugendliche hinkommen, die dort auch einfach dann mobil auf der Straße, sag ich mal, etwas machen.
Eine Frage, kann man, wenn man jetzt eine Band gründet, hat man ja meistens auch keinen Übungsraum. Kann man dann zu euch kommen und habt ihr dann Vorschläge, wo man üben könnte und oder so?
Tatsächlich ist das bis jetzt noch nie auf uns rangetreten worden. Wenn das mal der Fall wäre, würden wir uns natürlich da auch schauen, dass wir etwas finden. Bis jetzt ist es halt wirklich meistens so, wie kommen wir überhaupt an die Projekte ran? Und das ist tatsächlich aktuell meistens noch Kaltakquise. Das heißt, wir suchen aktiv uns Orte aus, schreiben in bestimmten Brennpunktvierteln dann Schulen oder eben Kinder- und Jugendzentren an, ob sie quasi musikalische Projekte auch anbieten möchten. Und dann ist es so, dass die meistens Räume zur Verfügung haben. Und wir haben tatsächlich auch Projekte, die Bandformationen haben. Aber dieser Bandraum ist dann beispielsweise in einer Schule drin oder in dem Kinder- und Jugendzentrum einfach selbst mit drin.
Ja, das ist so ein bisschen so die eigene Erfahrung, weil das ist nicht schwer, eine Band zusammenzukriegen, ist nicht schwer, einen Drummer zu finden. Vielleicht manchmal die Diskussion, wer spielt den Bass oder so. Aber
Übungsraum.
Übungsraum ist immer das Problem. Aber aktuell läuft es also noch eher so, dass ihr auf die Zentren und so was zugeht.
Genau, richtig. Ja. Also wir würden uns natürlich freuen, wenn wir noch mehr Anfragen von außen bekommen. Das ist tatsächlich jetzt im letzten Jahr ein bisschen mehr geworden. Wir hatten letztes Jahr das Glück, dass unsere Pfandzahlen, also die über 400.000 Dosen und die über 100.000 Euro Spenden, vom Perucaville und San Remo Festival, das wurde in den WDR 2 Lokalnachrichten gespielt. Und einen Tag später habe ich tatsächlich auch ein kurzes Interview in der Mittagsstunde mit dem WDR 2 führen können. Und dadurch beispielsweise sind 2-3 Projekte wiederum auf uns zugekommen. Ansonsten kann uns natürlich immer jeder anschreiben über unser Kontaktformular auf der Homepage. Wird aber ja immer mehr angenommen, aber natürlich noch nicht irgendwie in riesigen Zahlen.
Was mich jetzt noch interessieren würde, das geht wieder einen Schritt zurück, diese Sammelaktion, wie läuft die ab? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also wir starten eigentlich jetzt im März ungefähr mit der Vorbereitung. Das heißt, wir haben ja mittlerweile schon so ein Helferpool, sage ich mal, von 80 bis 100 Helfern, die uns schon mal geholfen haben und dadurch auch verschiedene WhatsApp-Gruppen und die schreiben wir wieder an, hey, es geht wieder los. Ich sage mal, von denen, die schon mal dabei waren, sind es nachher so 60 Prozent, 60-70%, die es wieder machen. Und dann haben wir aber auch nochmal wiederum von denen Freunde und so weiter oder über Rotarakt, dass wir nochmal nachfragen, wer denn mit dabei sein möchte. Dann haben wir aktuell so 70 Helfer, die uns über die Festivaltage auf dem Perucabel helfen. Und dann sieht es so aus. Wir haben morgens starten wir mit einem gemeinsamen Frühstück. Dann wird es ein Teambriefing geben. Und dann geht es so los. Zwischen 9 und 17 Uhr ist die, ja, ist so, sag ich mal, unsere Arbeitszeit. Mhm. Und dort haben wir zwei Hauptbereiche. Das eine ist das typische Sammelteam. Macht ungefähr ja 2/3 aller Leute aus, würde ich sagen. Und dann gehen sie in Kleingruppen, 2 bis 3 Personen, in bestimmte Areas auf dem Campingplatz und verteilen dort unsere eigenen gebrandeten Pfandsäcke. Klären auf über unsere Vereinsarbeit und versuchen einfach möglichst viele Camper davon zu überzeugen, dass sie für uns ihr Pfand sammeln. Und ab dem nächsten Tag sammeln wir diese Pfandsäcke dann wiederum ein oder füllen, sage ich mal, halbvolle in andere ein und lassen dort weiterhin unsere Pfandsäcke liegen. Und das ist wirklich jeden Tag. Und diese Pfandsäcke kommen dann in unser sogenanntes Backoffice. Und dort ist das zweite Team. Da ist das Logistikteam. Die stehen an diesen Abrollcontainern. Und dort müssen dann die Dosen in große sogenannte Big Packs, also das ist so, haben 1000 Liter Volumen, einmal umgefüllt werden, Müll raussortiert werden, dann kommt dann eine Plombe von uns rum und dann wird das in diese Abrollcontainer geladen. Wenn der Abrollcontainer dann voll ist, dann rufen wir unseren LKW-Fahrer an, der uns da zugeordnet ist, der holt den ab, stellt einen neuen Abrollcontainer wieder hin. Ja, und so entstehen dann meistens, sagen wir so 15 bis 20 Abrollcontainer kriegen wir in den 5 Tagen dann voll. Ja, und wie sieht's abends aus? Abends gemeinsames Abendessen. Wir grillen, wir machen Pasta, wir machen einen Chili beispielsweise. Also wir sind relativ gut ausgestattet in unserem Campingbereich. Und ja, abends geht's dann auf das Festival. Das ist sozusagen das Dankeschön an alle an unsere ehrenamtlichen Helfer, dass sie dann das Ticket erhalten und abends auch einfach feiern dürfen.
So, und jetzt haben wir eine wichtige Person bei der ganzen Sache vergessen. Das bist du. Genau, wie sieht denn dein Part aus bei Zukunftsmusik?
Ja, also ich bin tatsächlich nicht von Anfang an, also nicht vom ersten Aktionstag mit dabei. Ich bin seit 2019 dabei. Und das Ganze, weil ich 2018 witzigerweise genau diese Sammelaktion selber als normaler Festivalgast kennengelernt habe. Und das Witzige war, dass dort ein Schulkollege von mir mitgesammelt hat. Hm. Und dadurch haben wir uns ausgetauscht. Ich fand die Idee super cool. Und ab dem Folgejahr, also 2019, war ich dann das erste Mal mit dabei, habe ganz normal in einem Sammelteam mitgeholfen. Dann kam Ende 2019 die Idee, ob wir eine Vereinsgründung machen. Bernhard und Steven sind dann auf mich zu und haben nachgefragt, hey, ob ich auch mit dabei sein möchte. Hab ganz klar gesagt, auf jeden Fall, habe ich Lust zu. Und dann ist ja der Verein entstanden. Und wie sieht's jetzt aus? Ich habe jetzt die letzten 2 Jahre die Campleitung von Zukunftsmusik auf dem Perucabel übernommen. Und bin jetzt tatsächlich seit Mitte Februar auch Vereinsvorsitzender. Also wir hatten jetzt unsere Mitgliederversammlung und ich wurde netterweise zum Vereinsvorsitzenden gewählt und freue mich super auf unsere Arbeit in den folgenden Jahren. Aber ganz wichtig ist zu betonen, das ist keine Leistung von einem Einzelnen oder von mir, sondern da steht ein Team hinter. Also wir sind 9 feste Vereinsmitglieder und bei uns ist eigentlich jeder gleichberechtigt, sage ich jetzt einfach mal. Jeder macht so viel, wie er jetzt gerade machen kann. Mhm. Wir sind ja, das ist weiterhin alles ehrenamtlich. Die meisten haben einen festen Beruf nebenbei. Das heißt, es gibt mal Zeiten, wo der eine mehr kann, der andere weniger kann. Aber wir kriegen das gemeinsam immer super gerockt und jeder leistet dort einen wichtigen Beitrag.
Ja, cool. Das heißt also, wenn du sagst, du hast die Campleitung übernommen, was ist dann, also bist du auch bei der ganzen Planung von den Sammelaktionen hauptverantwortlich oder wie muss
genau,
ich das
also Planung hauptverantwortlich kann man gar nicht so sagen. Wir haben einfach ein kleines Planungsteam, 3-4 Leute. Wir verteilen unsere Aufgaben. Wir sind im Vorhinein im engen Kontakt mit Brookerville, mit Penny. Was muss wie verbessert werden oder was kann verbessert werden? Wir haben uns ja auch gesteigert von Jahr zu Jahr, einfach weil wir auch effizienter wurden, weil wir Dinge angepasst haben. Ja, und das beginnt jetzt, wie gesagt, nächsten Monat. Und dann auf dem Festival selber, sage ich mal, muss man fairerweise sagen, habe ich, glaube ich, gar nicht die schwerste Arbeit, was nachher körperlich anstrengend ist, weil unsere Sammelteams sind wirklich die, die eigentlich die meiste Arbeit einfach leisten. Die laufen teilweise 40.000 Schritte am Tag über den Campingplatz. Sind quasi dem Wetter, der lauten Musik und teilweise alkoholisierten Menschen ausgesetzt. Und ich selber, ich habe mehr oder weniger alles im Überblick und mache viele organisatorische Aufgaben, bin aber auch dann teilweise mit Veranstalter von Brookerville zwischendurch im engen Austausch, bin mit Presse teilweise unterwegs und habe auch aktuell noch unseren Instagram-Kanal, den ich mitführe. Und da hatten wir jetzt letztes Jahr das erste Mal eine Person, die uns da auch geholfen hat. Mit ihr war ich dann unterwegs, habe ihr die verschiedenen Bereiche gezeigt. Wir haben Interviews geführt, wir haben unsere Aktion aufgenommen. Es gibt immer viel zu tun, auch im Hintergrund.
Also okay, also klar, wird jedes Jahr mehr und aber wie viel kann man sagen ist, ja, Routine ist das falsche Wort, aber ich meine, ihr wisst ja ungefähr, was auf euch zukommt. Also ist ja, ihr kennt das Gelände, ihr wisst, wie ihr kennt den Veranstalter, ihr wisst, wie das Team arbeitet und sowas. Aber wie oft steht ihr trotzdem vor der Situation und denkt, okay, wir müssen jetzt improvisieren?
Puh, improvisieren, ja. Ich glaube, ich würde sagen, oft kommt das nicht mehr vor. Muss man fairerweise einfach sagen.
Ja, ist ja auch was Positives, ne? Muss man auch dazu sagen.
Wir haben vielleicht jedes Jahr mal wieder ein paar neue Challenges, die aber relativ schnell bedeckt werden, weil wir haben zum Beispiel nicht jedes Mal unseren selben Campingbereich, wo wir sind. Mal sind wir etwas näher an der Penny-Logistik dran, mal weiter weg. Und wir haben immer das Glück, wir reisen schon einen Tag vorher an, bevor alle normalen Festivalbesucher anreisen. Mhm. Das heißt, wir können uns schon in Ruhe alles anschauen, wo ist was, wie sind die Wege und so weiter und alles dann vorbereiten. Aber man muss einfach sagen, durch die Unterstützung von Penny haben wir einfach super viel Aufgaben, die entstehen, die dann einfach Penny schon übernimmt. Also wir müssen uns nicht um die Abrollcontainer kümmern, wir müssen uns nicht um den LKW-Fahrer kümmern. Sie stellen uns so große rollbare Mülleimer zur Verfügung, die wir als Pfand-Einwurf-Behältnis auch vor den Festival-Eingang stellen. Die besorgen uns Leibchen und Cappies und das sind dann, da sind wir einfach Penny super dankbar, dass sie das A machen und B auch einfach diese ganzen Kosten dafür übernehmen. Also wir haben einfach das Glück, dass wir durch diese Partnerschaften wirklich sagen können, 100% der Spendeneinnahmen können wirklich in die Projekte fließen. Und die wenigen administrativen Kosten, die bei uns entstehen, die decken wir wirklich dann über Privatspenden ab.
Ja, cool. Wie sah es denn letztes Jahr aus bei euch?
Wir hatten die knapp 400.000 Dosen auf dem Brookerville Festival, ungefähr 100.000 Dosen oder 120.000 Dosen auf dem San Remo. Mhm. Und insgesamt durch die Pfandsammelaktionen sind dadurch 135.000 Euro an Pfand Sammelgeld entstanden. Dazu kamen ungefähr 85.000 Euro durch weitere Quellen. Also einmal wiederum eine Spende der Deutschen Postcode-Lotterie und dann die Spendeneinnahmen aus den verschiedensten Sachen, die ich eben schon mal genannt habe. Also Kondolenzspenden, Kooperationen mit Firmen, ein, zwei kleine Aktionen. Ja, das sind dann insgesamt 220.000 Euro, die wir 2025 eingenommen haben und die wir jetzt wieder versuchen in 2026 auszugeben. Das heißt, wir hatten letztes Jahr 29 Projekte, wir haben jetzt dieses Jahr schon 3 oder 4 neue dazu bekommen. Cool, ja. Das heißt, wir sind jetzt über 30. Und was vielleicht noch interessant ist, einfach mal so zu wissen, wie viele Kinder wir denn eigentlich so fördern. Mhm. Und was das dann bedeutet. Also wir haben mal ausgerechnet, es sind ungefähr 350 Kinder und Jugendliche pro Woche, die wir erreichen. Davon kommen so 2/3 etwa regelmäßig und immer wieder, haben speziellen Unterricht. Und dann in den Projekten, wo es keine festen Teilnehmer gibt, sind es nochmal ungefähr 1/3, die flexibel dazukommen. Mhm. Also kommen wir auf etwa 500 Kinder und Jugendliche, die wir über das ganze Jahr erreichen und haben pro Woche etwa 160 Stunden musikalische Projektarbeit.
Ja, stark. Was habt ihr denn so für Kosten? Du erzählst ja, dass du, dass ihr Unterricht gebt und dieses Tonstudio, das kostet ja auch was.
Genau.
Kommt das denn also mit den ganzen Einnahmen hin? Oder müsst ihr noch zubuttern?
Also es ist so, dass wirklich diese ganzen Projekte, entweder haben die einfach schon eigenständiges Equipment da oder wir finanzieren dieses Equipment auch. Das geht alles über diese Spendengelder. Wir finanzieren teilweise auch Leihinstrumente, die wir dann kostenlos für das jeweilige Kind dann zur Verfügung stellen. Und die Kosten, die der Verein sonst hat, ich sag jetzt mal Kontoführungsgebühr oder Ausgaben, die wir haben rund um den Campingplatzaufbau auf dem Perucaville, dass man mal einen neuen Grill braucht oder so weiter. Das sind wirklich relativ kleine Kosten. Ich sage jetzt einfach mal, ja, so eine grobe Zahl. Wir haben vielleicht ungefähr 2.000 Euro im Jahr, die an solchen Kosten aufkommen, die aber dann wirklich nicht über Pfandsammelaktionen, Spenden gedeckt werden, sondern über andere private Spenden, die wir erhalten.
Was wünschst du bzw. wünscht ihr euch denn für dieses Jahr noch?
Ich könnte mir vorstellen, ja, kurzer Einwand, ja. Die 1.000.000. Dose wahrscheinlich oder sowas.
Es wäre natürlich ein super Highlight, wenn wir irgendwann sagen können, an einem Festival haben wir 1.000.000 Dosen gesammelt, aber ich denke, das wird relativ schwer. Da müssten wir wirklich jeden überzeugen können, dass wir dass wir alle Dosen, die dort im Umlauf sind, wirklich gespendet bekommen.
Ja, aber ich glaube, du meinst eher so gesamt. So, jetzt ist die 1.000.000. Dose von der ganzen, seitdem die Aktion läuft. Ich glaube, das war die Idee.
Da haben wir tatsächlich schon die 1.000.000. Dose.
Okay.
Also, wir haben mal ausgerechnet, wir haben jetzt seit 2017 bis jetzt haben wir circa schon 2.000.000 Dosen gesammelt und kommen auf ein insgesamt Spendenvolumen seit 2017 von 650.000 Euro.
Wahnsinn.
ja, das ist alles beeindruckend ist cool, ja. Und wir freuen uns tatsächlich immer wieder selbst.
Ja, was war denn so, um jetzt so, ich glaube, weil so Zahlen, Daten, Fakten haben wir jetzt alles hinter uns und sowas. Wir haben euch ein bisschen mehr kennengelernt. Was sind denn so Highlights oder Anekdoten? Also ich stehe total darauf, wenn Papa und ich irgendwie über irgendwelche Sachen erzählen und er kommt einfach mit irgendeiner Information, die, wo ich denke so, okay, da hätte ich jetzt nicht erwartet, das ist eine interessante Nebengeschichte und sowas. Gibt es da bei euch auch was, so Highlights, Anekdoten aus den fast 10 Jahren, die ihr das ja schon macht eigentlich?
Also ein Highlight ist sicherlich ein Schüler aus einem Projekt, nennt sich Die Villa. Das ist klassisch Musikunterricht, aber auch Bandformation. Mhm. Und da ist ein Schüler, der war wirklich so talentiert und hatte so viel Spaß daran, dass der weiter gefördert worden ist. und dann die Chance bekommen hat, ein Musikstudium zu machen. Und eigentlich ist es so, dass er halt, sage ich mal, formell jetzt nicht den erforderlichen Abschluss hatte. Mhm. Aber durch seine musikalische Leistung, die er bringen konnte, die Aufnahme geschaffen hat und ja auch wirklich erfolgreich da jetzt sein Musikstudium, ich glaube Bachelor jetzt abgeschlossen. Das ist natürlich grandios.
Ja, kann ich mir vorstellen, ja.
Ja.
Cool. Okay, also es ist schon Wahnsinn, wenn vor allem, wenn ja auch diese Vorstellung, dass ihr das ja quasi ermöglicht hat, dass er überhaupt den Zugang, also eventuell den Zugang zu der Musik bekommen hatte. In der Form, wie es jetzt macht, ne? Also ja, das ist schon, ist echt cool, was ihr macht. Also wirklich.
Ja, vielen Dank.
Deshalb auf jeden Fall alle Links, was du gesagt hast, Instagram, Spendenlink ist in den Shownotes drin, zu eurer Website. Wenn ihr da draußen seid und sagt, ey, ich kenne ein Musikprojekt, das können wir nur realisieren mit Förderung und sowas, ne, dann die ganzen Kontaktdaten werden auch in den Shownotes stehen. Und zum Schluss habe ich noch ein paar Fragen an dich, Yannick. Wir haben jetzt über Musik geredet. Du hast erzählt, dass jeder von euch Kontakt zu Musik hat. Was ist denn dein Bezug zu Musik? Hast du irgendwie Lieblingskünstler? Machst du selber Musik oder so?
Ja, sehr gerne. Also ich selber habe Schlagzeug gelernt und auch Keyboard, aber dann nach 2-3 Jahren wieder sein gelassen und nur noch auf Schlagzeug fokussiert. War an einer musikalischen Schule. Wir haben dort schon früh in einem Vororchester, später im Orchester spielen können. Ich habe Big Band Arbeit gemacht, habe dann angefangen zu studieren und auch da während des Bachelors und Masters und auch später während der Promotion jeweils immer im Studentenorchester gespielt. Also Studentenorchester Münster und Studentenorchester Bonn. Genau, jetzt aktuell, ich bin umgezogen, habe jetzt aktuell noch nichts Neues, aber werde sicherlich langfristig auch weiter definitiv bei der Musik bleiben. Und ansonsten, Lieblingsband, Lieblingskünstler habe ich tatsächlich gar nicht. Also es kommt immer so auf die Stimmung an, was man hört. Ich bin jemand, der viel Radio einfach hört, einfach so im Hintergrund Radio anhört, weil ich sowohl die Musik dann mag, aber auch was das Weltgeschehen angeht, sowohl auf der Welt oder auch lokal. Aber wenn ich so ein was nennen müsste, sage ich mal, dann wäre es sicherlich internationaler Rock von Bon Jovi, Coldplay, aber auch elektronische tanzbare Musik, deshalb dann natürlich auch der Bezug zum Perucaville, David Guetta, alle Farben, sage ich mal. Es kann aber auch mal gut sein, dass ich Schlager höre, die einen freuen sich darüber, die anderen nicht.
Ja, wir brechen das jetzt nicht ab deswegen, alles gut.
Ja.
Okay, Yannick, vielen lieben Dank für deine Zeit. Möchtest du noch etwas loswerden?
Darf ich noch einen letzten Aufruf machen?
Ja, natürlich.
Gerne. Sehr gerne. Also, uns wäre es super wichtig, dass wir weiter wahrgenommen werden und uns Leute unterstützen. Und das kann man wirklich in drei Sachen aktuell. Das heißt einmal wirklich die finanzielle Unterstützung durch klassische Geldspenden, aber auch wir suchen immer weiter ehrenamtliche Helfer, die uns entweder auf den Festivals unterstützen. Aktuell suchen wir jemand Neues, der uns auch im Bereich Social Media beispielsweise Content Creation ehrenamtlich unterstützen kann. Und zum anderen, wie schon mal zwischendurch gesagt, Projektideen, Netzwerkzugänge. Wer hat Ideen? Wer kennt jemanden, wer arbeitet selber an Schulen, an Kinder-Jugendzentren, einfach auf uns zukommen und das wäre super.
Ja, also wir versuchen die Folge so viel zu pushen wie möglich, damit möglichst viele Leute alles hören, was du erzählt hast.
Ja.
Und teilen den Aufruf auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, Yannick, für deine Zeit, die du dir genommen hast.
Gerne, gerne.
Dafür, dass ihr auch als Verein zugesagt habt. Es hat mir einen Riesenspaß gemacht, auch die ganze Vorbereitung und so. Und bestimmt hören wir uns mal und vielleicht sehen wir uns ja sogar auch mal.
Perfekt, sehr gerne.
Ich weiß nicht, ob ihr hier in unserer Gegend seid.
Ja, Weeze ist nicht so weit weg von hier. Ne? Das ist in der Nähe, wo ich zwischendurch mal gewohnt habe, in der Nähe von Kamp-Lintfort.
Ja, ist mir schon klar, aber...
ist gar nicht so weit weg. Wir sind hier im Münsterland, also...
ja.
Das ist eigentlich so das Gebiet fast schon nebenan, wenn man so will.
Ja, wir haben in Münster selbst haben wir 3 Projekte.
Ah ja.
Und ja, Weeze, tatsächlich hatten wir einmal einen DJ-Kurs, den wir dort gemacht haben. Aber andere Projekte fehlen in dem Raum tatsächlich auch noch. Ja.
Ja, also, guckt gerne in die Shownotes, da findet ihr alles, da findet ihr Kontaktmöglichkeiten. Wenn ihr, wie Yannick schon gesagt hat, Interesse habt, selber aktiv zu sein, also vor allem jetzt im Bereich Content Creation, Social Media, meldet euch auf jeden Fall, meldet euch sowieso bei ihnen, gebt uns auch gerne Feedback, ihr kennt unsere Kanäle, also @papas.musikgeschichten, schreibt uns auch gerne eine Mail an papas-musikgeschichten@gmx.de, lasst uns auch gerne auf unserer Homepage direkt Feedback zur Folge da und abonniert den Kanal und abonniert auch den Instagram-Kanal von Zukunftsmusik e.V., um nichts zu verpassen. Wir wünschen euch nachher noch eine wunderschöne Podcast-Woche. Vielen Dank, Yannick, für deine Zeit.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr auf uns zugekommen seid, dass wir die Chance haben, so offen über unsere Arbeit zu reden. Und euch alles Gute.
Ja, danke. Ja, danke. Euch auch. Tschüss.
Tschüss.